Und heute geht es weiter in der Spielästhetik mit der künstlichen Intelligenz als Teil der Spielregeln oder der Spielmechanik. Künstliche Intelligenz ist der Bereich, der in Spielen programmiert werden muss. Und damit gehört er sofort zum logischen Element des Spiels. Und es geht heute um die Frage, was muss dort berücksichtigt werden, um Nichtspielercharaktere glaubwürdig handeln zu lassen. Vielleicht zum Begriff künstliche Intelligenz, das ist so ein bisschen sehr vollmundiger. Also es war so ein Versprechen der Informatik in den 60ern, so in 5 bis 10 Jahren haben wir Computer, die von Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Es gab mal so eine ganz berühmte Sommerhausaufgabe an einen Studenten von Marvin Minsky, der mal kurz bitte über die Sommerferien so jemand wie Sie das Problem der Spracherkennung lösen soll. Das ist so was Triviales, das können wir ganz schnell machen. Also das war der Glaube in den 60er Jahren, dass das alles ganz flott geht und deswegen künstliche Intelligenz, die Vorstellung, wir hätten es irgendwann mit intelligenten Wesen zu tun, die halt auf Siliziumbasis basieren. Das hat sich bis heute nicht so richtig umsetzen können, aber man spricht immer noch davon. Nur inzwischen gibt es noch wenige Informatiker, die meinen, also in 5 bis 10 Jahren haben wir es, die gibt es noch. Die versprechen das auch regelmäßig, wenn sie irgendwie Forschungsmittel brauchen. Aber man ist inzwischen zufrieden, wenn man Aufgaben erledigen kann, für die Menschen Intelligenz brauchen. Also dazu gehören natürlich maschinelle Verarbeitungen. Jetzt gerade dieses selbstfahrende Auto wäre so ein Ding, was wirklich eine Meisterleistung der Ingenieurkunst wäre, wenn es käme, was vielleicht auch immer der Fall ist. Also Autos können ja schon rückwärts einparken, Computer können rückwärts einparken, Computer können Jumbojets fliegen und landen oder Züge. Also da gibt es ja schon einiges, was möglich ist. Nur man merkt jedes Mal, wenn der Computer wieder was kann, merken alle, da brauchte man ja gar keine Intelligenz dazu, wenn der Computer das kann. Also es ist so ein Hin und Her, was Computer können und ob das intelligent zu bezeichnen ist oder nicht. Mit diesen Fragen müssen wir uns aber gar nicht rumschlagen, weil wir einfach sagen, künstliche Intelligenz ist alles, was halt vom Computer gesteuert Nichtspielercharaktere ausmacht in Spielen, sodass sie sich so verhalten, als würde man ihnen Intelligenz unterstellen können. Aber die Frage, ob sie wirklich intelligent sind oder nicht, werden wir heute klar beantworten können. Nein. Ich zeige Ihnen heute, wie das funktioniert, dass sie sich bewegen und verhalten. Und so ein paar grundlegende Algorithmen stelle ich Ihnen halt vor. Es gibt in so einer KI-Engine, das sehen Sie auf dem Diagramm, gibt es 4 große Blöcke. Das eine ist das World Interface, also AI, Artificial Intelligence, gets its information. Da schaut, also das bezieht sich hier immer auf Computerspiele. Es gibt andere KI-Anforderungen, aber in Computerspielen, da sind sie auch groß geworden, man denkt an die schachspielenden Computer. Also insofern ist gerade Computerspiel auch so ein Testfeld für KIs. Wenn sie sich da gut bewähren, dann klappt das in weniger zeitkritischen Umgebungen erst recht. So, also sie schaut auf die Spielwelt, World Interface. Und das ist insofern sehr wichtig, komme ich aber gleich noch etwas detaillierter darauf zu sprechen, dass natürlich der Computer seinen KIs alle Informationen geben kann, die er hat. Also genau, wo ist der Spieler, wo sind die Ressourcen, die benötigt werden, in welche Richtung zielt der Spieler, das weiß der Computer ja alles, muss er ja wissen. Und das könnte er den KIs auch sagen, aber dann wäre es ziemlich lahm, weil sie dann auf jeden Fall immer alles wüssten. Und insofern behandelt man die KIs so, als wüssten sie es eben nicht und sie müssen sich selbstständig in der Welt orientieren und sie sehen nur, was sie sehen können und nicht alles, was der Computer weiß. Wenn die Weltinformationen ausgewertet sind, werden Entscheidungen getroffen, Verhaltensentscheidungen, was soll gemacht werden, gelaufen, gesammelt, Rückzug, Verstecken, Verfolgen, solche Dinge. Meistens resultieren diese Entscheidungen in irgendeiner Form von Bewegung. Dann kann man sich überlegen, ob man schleicht, läuft, geht, springt, schwimmt, fliegt etc. Das muss dann realisiert werden, insbesondere wenn die Bewegung ein bestimmtes Ziel hat. Das Problem ist hier, dass zwischen der KI und ihrem Ziel irgendwelche Hindernisse stehen können und die müssen überwunden werden. Und auch da gilt es erstmal zu erkennen, welcher Form das Hindernis ist. Muss man da klettern, kann man da laufen, muss man drüber springen, muss man einen Umweg gehen etc. So, und dann gibt es darüber hinaus, neben diesen einfachen, also Weltinterface, Entscheidung und Bewegung, diesen 3 einfachen Blöcken, gibt es bei vielen Spielen inzwischen auch die Frage der Koordination mehrerer KIs untereinander, also taktische Verteilung oder langfristiger Planung. Sprich, man nimmt einen kleinen Nachteil jetzt in Kauf, weil man sich davon einen größeren Vorteil später erhofft. Und das wäre so ein strategisches Planen, was für Computer unglaublich schwierig ist, weil sie nicht so eine intuitive Vorstellung haben, in welche Richtung sich das wohl entwickelt und was dafür notwendig sein kann, sondern das irgendwie berechnen müssen. Aber je weiter die Entscheidungskonsequenz in der Zukunft liegt, desto schwieriger ist es, da eine vernünftige Vorhersage zu treffen. Aber auch das schauen wir uns an, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir fangen an mit der Weltwahrnehmung oder der Wahrnehmung. Das wird sehr anthropomorphisiert, also man orientiert sich hier an menschlichen Sinnesformen. Insbesondere Sehen liegt da ganz vorne. Sehen heißt, man sendet zum Beispiel einen Strahl von der KI in die Welt, also entweder Richtung Gegner oder Richtung Spieler in dem Fall, oder Richtung Zielpunkt und schaut dann mal, ob da ein Hindernis im Weg liegt. Wir schauen uns das gleich nochmal an, da gibt es einen schönen Film, der das mal ein bisschen verdeutlicht. Sehen heißt also alle Informationen, die visuell wahrgenommen werden können, die insbesondere durch Hindernisse verdeckt werden. Hören bezieht sich auf Schallquellen. Der Spieler, wenn er springt oder läuft, der entsendet halt Schallsignale oder die Umwelt auch, wenn eine Tür sich schließt oder eine Kiste runterfällt. Und das wiederum verbreitet sich kugelförmig im Raum. Das hatten wir ja bei Sound schon mal so ein bisschen gesehen. Und sobald innerhalb dieser Kugel, also die Kugel wird dann nach außen am Rand hin schwächer, der Schall nimmt ab. Aber man kann halt sagen, es gibt einen bestimmten Threshold, das sehen Sie auf der rechten Seite. Und wenn dieser Schwellwert noch erfüllt ist und die KI steht innerhalb dieses Kugelradius, dann wird eine bestimmte Schallintensität gemessen und das gilt dann als gehört. Und man kann sagen, okay, und weil sie es gehört hat, weiß sie auch, von wo der Schall herkommt. Also dann darf man der KI auch die Koordinaten der Schallquelle geben. Berühren gibt es auch, also das ist die übliche Kollisionserkennung. Wenn man irgendwo gegenläuft, die KI muss wissen, wenn sie gegen Wände läuft und wenn sie das nicht richtig mitkriegt, weil ihr Collider vielleicht zu eng ist, dann gibt es so KIs, die rennen dann immer gegen eine Wand, weil sie nicht mitkriegen, dass da ein Hindernis ist, aber sie kommen auch nicht voran. Was anders ist, wenn man eben Touch, also wenn man irgendwie als Spieler der KI zu nahe kommt, dass man berührt, dass man entgegentritt. Das ist aber im Grunde genommen auch nur eine Form von Kollisionserkennung. Riechen, Smell als Sinn gibt es sehr selten in Spielen. Ich habe hier auf der linken Seite mal Dogs Life, die Smell-O-Vision. Dogs Life, da spielen sie so einen Hund und müssen verschiedene Missionen erfüllen. Da gibt es eine kurze Unterbrechung, ich drücke auf Pause. So. Achso, Riechen gibt es bei der Smell-O-Vision, also sie sind ein Hund, haben verschiedene Missionen zu erfüllen und orientieren sich in der Welt anhand von Geruchsspuren. Sie sehen hier, Sie können dann die Smell-O-Vision einschalten und dann sehen Sie verschiedene farbige Spuren, die irgendwie andere Hunde oder Menschen in der Welt hinterlassen haben. Und im Gegensatz zu sehen, müssen Sie halt das Ziel nicht wahrnehmen, also muss nicht direkt in Ihrer Sichtlinie liegen. Im Gegensatz zu hören, wird diese Geruchsspur nicht nur dann ausgelöst, wenn irgendwie ein Schritt erfolgt oder wenn sich das Ziel bewegt, sondern es handelt sich eigentlich, also die Visualisierung ist nochmal was anderes, aber man hinterlässt so kleine Datenspuren wie so Brotkrumen auf dem Weg, auf dem der andere Hund gelaufen ist, die verschwinden mit der Zeit aber oder die werden immer schwächer. Und was sie visualisieren, ist dann im Grunde genommen so, das ist so eine Nebelwolke, weil man sich das so vorstellt, dass Geruchsspuren halt irgendwie da so in der Luft hängen. Aber im Grunde genommen werden nur diese Brotkrumen hier in Form von so kleinen Wolkenpartikeln visualisiert, die unterschiedlich farbig sind, je nachdem, nicht wenn Sie dem Kinderwagen folgen und wenn ihr dem Rosanen da mit 50 Punkten, dann müssen Sie wahrscheinlich nach links abbiegen, wenn Sie der gelben Spur folgen, dann geht es eher geradeaus. Und so orientiert man sich dann in der Welt. Das ist eine nette Visualisierung, wird aber sehr selten benutzt. Es gibt wohl so einen Hund in Call of Duty, ich glaube nicht mal dem aktuellen, sondern dem davor, der sich auch über Geruch orientieren sollte im Raum, aber das war eher wie eine Schallinformation. Also intern wurde das als Schall verarbeitet, also ein Geruch, der so ausströmt und dann schwächer wird, aber was hier bei Dogs Life gemacht wird, ist eine glaubwürdigere Simulierung von Geruch. Und als letztes gibt es noch so fantastische Sinne, also Sinne, die nicht menschlich sind, zum Beispiel Telepathie oder übersinnliche Wahrnehmung. Das gibt es auch in manchen Spielen, wo man dann so ein super Gehör hat, dass man über 3 Stockwerke genau hören kann, wo irgendwie jemand gerade immer auf eine Diele tritt. Auch das kann man eigentlich als eine Form von Röntgenblick dann wahrnehmen oder verarbeiten. Dass man durch Wände hindurch, also so Schallquellen orten kann, ist physikalisch einfach gar nicht möglich. Insofern wird es dann zwar so erklärt, na, also denken Sie, wenn Sie es kennen, Last of Us, wo man dann so sein Supergehör trainieren kann, dass man 2 Stockwerke hoch noch irgendwelche Gegner genau, also wirklich sehen oder hören kann, wo die irgendwie in den Gebäuden rumlaufen. Das kann man problemlos als fantastischen Sinn verbuchen. Und das können KIs natürlich auch. KIs kennen Sie vielleicht auch, so Spiele, wo die KI immer weiß, wo sie sind. Egal, ob sie sich verstecken oder ob sie laufen oder ob sie noch, also sie treten gerade in den Raum und schon weiß das ganze Haus, dass sie da sind. Das muss man auch nicht erklären. Das ist einfach fantastic. Fantasy Modalities. Da schummelt der Computer, indem er seiner KI mehr Informationen gibt, als sie eigentlich weiß. Oder man erklärt, es ist Magie oder Außerirdische können das halt. Jetzt habe ich hier ein schönes Beispiel mitgebracht, dass Sie das mal sehen. Ich muss jetzt mal starten. Ich stelle das mal nach, da gibt es so einen netten YouTube. Also es gibt mehrere YouTube-Filme über die dumme, in Anführungszeichen dumme KI von Half-Life 2, die so dumm gar nicht ist, aber wenn man das sieht, denkt man schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So, jetzt kann ich hier, glaube ich, nicht auf Pause drücken, dann müssen Sie das jetzt hier ertragen. Doch hier. Also ich brich kurz ab, das ist für die Aufnahme nicht interessant. Ganz komisch. Also, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass ich habe Ihnen diesen Film auch hier auf den Folien verlinkt, da können Sie das mal sehen. Das ist eine bewusste Entscheidung von Valve gewesen. There are 2 important things to note. First, the operations of sensing are ordered from least expensive to most expensive. Also das technisch Aufwendigste wird zuletzt gemacht und das Einfachste zuerst. Second, for player satisfaction. Vision is a game of peekaboo. In a first-person game, the player's sense of body is weak and the player seen by an opponent they do not see often feels cheated. Also da sie ja überhaupt keinen Bezug zu ihrem Körper haben, also zu ihrem Spielerkörper, weil sie ja aus der First-Person-Perspektive das machen, finden viele Spieler, also in Testdurchläufen, empfinden es als unfair, dass sie beschossen werden, auch wenn sie gar nicht wissen, von woher und von wem. Also das kann sein, sie gehen rein und hinter ihnen steht jemand, der sie sieht. Das ist was anderes. Aber im Grunde genommen, also auch das ist so ein bisschen gemein, aber deswegen ist das ganze Level-Design in Half-Life 2 so aufgebaut, dass sie immer in die Spieler reinlaufen, sie sehen sie und die eröffnen sofort das Feuer. Auf der anderen Seite wissen die auch sofort, sobald sie reingehen, dass sie hier sind. Also im Grunde genommen, die wissen, dass sie kommen, aber sie reagieren erst, wenn sie gesehen werden oder sie sie auch sehen können. Und bei diesem Mayonnaise-Trick ist es halt so, oder was auch immer das ist, ist es halt so, sobald sie die Sichtlinie durchbrechen, stellen die ihre Aktivitäten ein. Sie sind noch in Alarmbereitschaft, aber sie schießen nicht mehr, weil es ja unfair wäre, dass sie beschossen werden, ohne dass sie sehen, von woher der Schuss kommt. Und das war eine Entscheidung, die man treffen kann und die dann natürlich viel Häme im Netz auslöst, weil die glauben, ha, wie dämlich sind die denn? Es ist kein Problem, das anders zu machen. Also man kann ja schauen, es ist ein Hindernis im Weg in der Sichtlinie, aber wie groß ist das? Oder wird das vom Spieler getragen, zum Beispiel? Oder kann ich andere Teile des Körpers sehen? Ich kann ja auch eine Sichtlinie zum Kopf und zu den Füßen schicken. Also ich schaue einfach, was kann ich vom Spieler sehen. Valve würde das auch technisch hinbekommen. Aber sie haben sich dazu entschlossen, es nur von Auge zu Auge zu machen, damit der Spieler in einem First-Person-Spiel nicht das Gefühl hat, von allen Seiten dreschen die auf ihn ein, ohne dass er weiß, woher es kommt. Was anderes ist aber, wenn sie also prinzipiell gesehen werden können, also die Sichtlinie bezieht sich nicht auf ihre Augen, sondern auf ihren Kopf. Also wenn Sie von hinten jemand Ihren Kopf sehen kann, dann gilt das auch. Also Sie können nicht einfach sich dann umdrehen und dann hoffen, dass die aufhören. So ist es nicht. Aber in dem Fall habe ich die Sichtlinie aktiv durchbrochen und dann funktioniert es. Also wenn Sie, und das gilt dann für die anderen Modalitäten entsprechend, also Sie müssen da mal schauen, können die hören, wie reagieren die auf Berührung, wenn sie sich anschleichen können, passiert dann was, wenn sie nur in die reinlaufen oder müssen sie die irgendwie angreifen, damit also ein Schaden entsteht, auf dem dann eine Reaktion erfolgt. All das kann man ausprobieren und da hilft es enorm, wenn man so einen Immortal-Block, also Immortal-Cheat hat, weil man sich dann eben nicht den Aggressionen aussetzen muss, sondern es geht ja nur um die Analyse der Algorithmen. Und das machen die KIs nicht immer so gerne mit. Also muss man sie dann halt dazu bewegen. Aber wenn nicht, dann müssen sie halt, das nennt man Theory Crafting auch, so ein bisschen in World of Warcraft kommt das her, dass man sich einfach in Spielsituationen begibt, nicht um die Spielsituation zu bewältigen, sondern um rauszufinden, wie versucht der Computer auf der Gegenseite die zu bewältigen. Und dann müssen sie halt richtig abspeichern und ein paar Mal wieder von vorne anfangen. So, also müssen Sie rausfinden bei der Wahrnehmungsanalyse, wenn Sie KI mal systematisch sich anschauen wollen, welche Modalitäten werden überhaupt wahrgenommen? Gibt es sowas wie Hören? Gibt es sowas wie Sehen, wie Fühlen, wie Riechen? Oder soll es das geben? Und dann kann man sich immer noch fragen, wie das umgesetzt wird. Hier sehen Sie Metal Gear, das ist ein Spiel aus den 80ern noch auf 2D, Vorläufer der Metal Gear Solid-Reihe. Aber auch damals war es schon ein Schleichspiel. Also auch hier müssen Sie sehen, zusehen, dass Sie nicht in die Sichtlinie der 2D-KIs kommen und sich da so außenrum rumschleichen, um ihre Missionen zu erfüllen. Und die nächste Frage ist dann, wie wird das verarbeitet? Ich habe hier noch ein schönes Video aus Overgrowth Alpha, was seit 10 Jahren gefühlt in Alpha ist. Mal gucken, ob ich Ihnen hier den Ton mitgeben kann. Müsste ja eigentlich gehen. Wir schauen uns das mal an. Also Overgrowth Alpha ist ein Kung-Fu-Hasenspiel, also Kung-Fu-kämpfende Hasen. Und das ist halt ein Alpha, also Sie können es inzwischen auch auf Steam erwerben, für allerdings, glaube ich, $20 bis $30. Und man weiß überhaupt nie, wann das fertig wird. Wenn es fertig wird, wird es spektakulär und phänomenal. Insofern überraschend, dass es seit 5 Jahren also ziemlich gut aussieht und immer noch nicht so richtig veraltet ist von der Technik. Was die Entwickler halt machen, die haben einen Blog, in dem sie verschiedene Entwicklungsschritte dokumentieren, unter anderem auch die KI, und das sehen wir jetzt hier halt in so ein paar Algorithmen.
Beziehungsweise Hi, I'm Gregor. This week they started working on the AI character's awareness of the world based on sight and sound. I started by limiting the field of view.
Also hier sehen Sie die Field of View, was die KI überhaupt sehen kann. Genau hier, das sind die Sehstrahlen, die die KI ausschickt in die Welt. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie von hinten kommen, werden Sie nicht gesehen. Es kann sein, dass sich die KI regelmäßig dreht, um die Welt besser zu erfassen. Aber die KI kriegt nicht alle Informationen mit, sondern sie muss sich in der Welt selbstständig orientieren.
So I added some ray casting checks to determine if there's a clear line of sight. This test works by casting a ray from the character's eyes to a random point on the target and checking for it.
So, was Sie hier sehen, insofern, also der Computer weiß, wo der Spieler ist. Er schickt also einen Sehstrahl von der KI zum Spieler. Das ist noch dieses, was heißt geschummelt, aber das ist, so würden Sie ja nicht in die Welt schauen. Sie wissen, wo das die andere Person ist, und Sie gucken in die Richtung und dann schauen Sie, ob Sie da was sehen können oder nicht. Dann nutzt der Computer noch das Wissen über Ihre Position aus, dass das Ziel dieser Strahlen überhaupt festgelegt werden kann. Aber dann wird geschaut, wird auf dem Weg dieses Strahls, schneidet sich das mit irgendeinem Hindernis? Hessische Normalform, Sie erinnern sich, schneiden und Sprichpunkte. Da braucht man das alles. Also wo sich eine Gerade mit einer Ebene kreuzt. Und wenn da ein Schnittpunkt vorliegt mit irgendeinem Objekt, dann wird der Strahl rot eingefärbt und der Spieler gilt als nicht gesehen. Aber da ja, Sie sehen, es gibt noch ein paar grüne, also irgendwie die linke Ferse oder die rechte Ferse, die wird noch gesehen, aber irgendwie die Ohren halt nicht. Und wenn Sie sich gut verstecken, und in dem Fall würde auch ein Mayonnaiseglas nicht helfen, weil diese Raycasts eben nicht nur von Auge zu Auge gehen, wie in Half-Life, sondern hier wirklich von den Ohren bis zu den Zehen. Und da müssen Sie schon ein sehr großes Glas vor sich hertragen. Das kann man sich vorstellen, nicht? Also diese berühmte Metal Gear Solid Pappkarton, den Sie dann über sich stülpen und dann also durch den Level wandern. Das könnte hier funktionieren, je nachdem, ob der Algorithmus auch auf bewegliche Dinge reagiert, die eigentlich unbeweglich sein sollen.
This is pretty efficient because it only does one ray cast at a time. It also adds some realism by making characters notice full exposure faster than they notice just an ear or a foot that's out of cover. Rabbits aren't especially known for their keen eyesight, so it was also important to add a sense of hearing. To do that, I added a system to track sound events and notify any characters within range.
Also hier sehen Sie die Visualisierung der Sound-Events, in dem diese Kugel halt sich im Raum verbreitet, wobei man hier an der Kugel nicht die Intensität des Schallsignals sieht, das könnte man auch einfärben, wird nicht gemacht. Aber es ist halt wie beim normalen Sound auch, es nimmt mit dem Quadrat der Entfernung, nimmt dann die Intensität ab. Und das heißt, bis zu einem bestimmten Radius wird dieses Schallereignis noch wahrgenommen und alles andere dann halt nicht mehr. Und Sie sehen auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Kugel ausbreitet. Damit kann man dann Schallgeschwindigkeit simulieren. Und je nachdem, in welchem Medium Sie sich befinden, im Wasser, in der Luft, auf einem Heliumplaneten oder so mit einer Heliumatmosphäre, kann sich dann diese Kugel entsprechend schnell oder langsam ausbreiten, um auch hier sowas wie eine realistische Atmosphäre zu simulieren.
This means you can still sneak pretty close to your guard with quiet steps, but if you jump around or fall over, then he can hear you from far away. Now that it's possible to hide behind objects, the AI has to figure out what to do if its target disappears. For now, I just made it assume that the target is a Newtonian object, that will just keep moving in the same direction. This isn't a very good assumption, but I'll add better searching behavior later. And for now, it's not to trick the AI into going the wrong way.
Also was wir hier haben, das ist jetzt schon eigentlich weiter, es gibt diese Wahrnehmung und danach muss eine Entscheidung getroffen werden, wo laufe ich hin als hier Hasenwächter. Und die Entscheidung ist zu sagen, wenn ich den Kontakt verliere, visuell oder den Hörkontakt zu der Spielerfigur, nehme ich an, dass sie sich dort niedergelassen hat, wo ich sie zuletzt gesehen habe. Also ich laufe dahin, wo ich sie zuletzt vermutet habe. Er sagt, das ist keine kluge Annahme, man kann ja auch linear extrapolieren und sagen, dann wird sie sich in die Richtung bewegt haben, die ich zuletzt angenommen habe. Das würden Sie machen, wenn Sie ein Auto sehen, was fährt, dann ist es verdeckt durch ein Haus, dann rechnen Sie damit, dass es 2 Sekunden später auf der anderen Seite wieder rauskommt und nicht plötzlich hinter dem Haus parkt. Also Sie wären eher überrascht, wenn es parken würde, als wenn es wieder rauskommt. Aber in dem Fall geht er halt davon aus, der Spieler, wenn ich ihn nicht mehr sehe, dann ist er wohl stehen geblieben. Und das ist diese rote Kugel, die wird an den Punkt gesetzt, wo Sie zuletzt den Kontakt verloren haben und das ist mein Ziel, da laufe ich jetzt hin. Und das können Sie als Spieler wiederum ausnutzen, weil Sie ja wissen, aha, hier hat er mich verloren, also wird er dort suchen, ich schleiche mich außen rum und zack. Und zack. Oh, ist gar kein Hasenwächter, das ist ein Wolfwächter.
That's it for this week. If you'd like to pre-order, you might get out for yourself.
So, also das sind so 3 KI-Algorithmen. Es gibt noch mehr Algorithmen auf der Webseite die sind nicht alle KI-bezogen, da gibt es dann noch verschiedene andere Entscheidungen, aber es ist für Spieleentwickler gar nicht uninteressant, sich den Entwicklungsprozess anzuschauen, weil die ihre Technik beherrschen und durchaus einige clevere Ideen verfolgen, wie man glaubwürdiges Verhalten oder eine glaubwürdige Umwelt erzeugen kann. Also der nächste Punkt ist die Frage der Entscheidung. Wir wissen jetzt Dinge aus der Welt und nehmen bestimmte Dinge über die Welt an. Wo sind Positionen, wo sind Hindernisse etc.? Jetzt müssen wir Entscheidungen fällen. Da gibt es im Wesentlichen 2 Techniken, die sich bis heute halten. Das eine ist der Entscheidungsbaum. Den kennen Sie, wenn Sie sich jemals mit Tic-Tac-Toe oder Schachanalysen beschäftigt haben. Also Tic-Tac-Toe, müssen Sie irgendwie in Dreierreihen oder diagonal oder vertikal, horizontal hinbekommen. Und Sie haben immer die Wahl, also ich meine, viele spielen so intuitiv, so immer einen Schritt, wenn ich dran bin, dann überlege ich mir den besten Zug. Die nächst clevere Variante ist, sich zu überlegen, wenn ich dahin ziehe, was wird dann mein Gegner machen? Und noch cleverer ist es, und wenn der spielt, was werde ich dann spielen? Also, dass Sie im Vorfeld sich so ein paar Entscheidungen überlegen, was bei Strategiespielen ja üblich ist. Und dann entsteht im Kopf so eine Art Baum. Wenn ich das mache, wird er das tun. Wenn ich dann dieses mache, würde er aber das tun. Und irgendwann bei Tic-Tac-Toe ist es halt relativ gut beherrschbar. Hier sehen Sie das im Endspiel, sofern man davon reden kann. Also es gibt 3 Möglichkeiten für X. Es gibt noch 3 offene Felder. Und wenn er in das eine zieht, dann ist das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass, also nach links auf dem linken Feld, das Kreis seine vertikale Linie macht, dann hätte ich verloren. Und damit wird in der zweiten Reihe die Entscheidung, ich ziehe in das rechte Feld in der mittleren Reihe, als -1 bewertet. Hier verliere ich. Also wenn der Kreis vernünftig spielt, werde ich hier verlieren. Sollte man nicht tun. Wenn ich nach unten rechts ziehe, hat Kreis wieder die Möglichkeit zu gewinnen, indem er auf die gleiche Stelle zieht. Auch hier ist es nicht klug, nach unten rechts zu ziehen, auch wenn ich die tolle Drohung aufmache, die rechte Spalte zu schließen. Kreis schließt einfach die linke Spalte vorher. Also wird auch dieser Zug als minus 1 bewertet. Aber wenn ich nach links in der linken Spalte in die Mitte ziehe, also dem Kreis seine Gewinnmöglichkeit verbaue, dann hat der noch zwei Möglichkeiten und die eine resultiert in meinem Gewinn, da hätte ich plus 1, und die andere resultiert in einem Unentschieden. Und man muss immer annehmen, dass der Gegner optimal spielt, also wird diese Variante mit 0 bewertet, Unentschieden. Aber das ist immer noch besser als minus 1 und wir nehmen die beste Bewertung, die wir haben können, und ziehen also in die Mitte der linken Spalte. Und mit solchen Bäumen, also ob Sie jetzt so einen Baum im Kopf haben oder wie Sie sich das selber visualisieren, das liegt dann an Ihnen. Aber mit solchen Strategien kann man in solchen Spielen also sehr einfach sich überlegen, was ist als nächstes zu tun. Das geht bei Tic-Tac-Toe relativ einfach. Bei Spielen wie Schach wird dieser Baum sehr schnell sehr groß. Allein im ersten Zug gibt es für Sie 20 Möglichkeiten, wie Sie ziehen können, also 16 mit den Bauern und nochmal 4 mit den Springern, und dann hat der Gegner wieder 20 Erwiderungen, also schon die ersten beiden Halbzüge sind 400 Kombinationsmöglichkeiten. Und für so einen Menschen, der also noch nie Schach gespielt hat, sind die alle gleichwertig, das ist völlig egal, wie man spielt, auch für einen Computer, der keine Idee hat, wie man das bewertet, sind alle 400 gleichwertig und danach wird es ja immer schlimmer. So ein Baum ist für Menschen nicht zu beherrschen und für Computer auch nicht. Und da gibt es dann verschiedene Strategien, wie Sie den Baum halt irgendwie klein schneiden, dass Sie nur die wichtigen Äste weiterverfolgen. Aber Sie sehen es auf der linken Seite, es ist sehr schnell, sehr kompliziert. Weswegen Schach halt auch noch ein Spiel ist, was in Weltmeisterschaften ausgefochten wird, Tic-Tac-Toe nicht. Also Tic-Tac-Toe ist gelöst. Da kennt man die optimale Strategie. Das ist nicht die Mitte. Aber also der erste Zug, sondern eine Ecke. Aber das kann man ausrechnen, das kann man sich anschauen, das ist alles dokumentiert. Und wenn Sie optimal spielen, werden Sie immer unentschieden halten. Und wenn der Gegner einen Fehler macht, werden Sie immer gewinnen. Beim Schach weiß man, dass es so eine Strategie auch gibt. Also die Mathematik hat bewiesen, dass es im Schach eine optimale Strategie gibt, mit der Sie immer gewinnen oder unentschieden halten, beziehungsweise der Gegner, also wer die hat, weiß man nicht. Man weiß ja nur, dass es diese Strategie gibt, man weiß aber nicht, welche das ist. Ja, das ist ganz interessant. Das ist mal für Mathematiker, denen reicht das. Existenzbeweis, alles in Ordnung. Also es gibt eine beste Strategie und welche das ist, stört uns jetzt nicht. Und das gilt für alle Spiele, die wie Schach mit vollständiger Information, wo jeder also zu jedem Zeitpunkt vollständig über das Spiel und den Spielverlauf informiert ist, im Gegensatz zu Kartenspielen, wo man ja nie weiß, was der Gegner auf der Hand hat. Also Schach, Go, Viergewinn, Tic-Tac-Toe, Reversi, das sind alle Spiele, sind alle theoretisch gelöst. Und wir warten nur darauf, dass die Dame, Mühle werden auch so Spiele, die sind alle, gibt es eine Optimalstrategie, aber wir wissen nicht, welche das ist. Bei Mühle und Viergewinn und Reversi, die sind inzwischen auch gelöst, also die Strategie ist bekannt, aber bei Schach und Go wird noch gesucht. So ein Entscheidungsbaum kann auch Zufallselemente enthalten, also wie beim Kartenspielen. Sie können hier zum Beispiel ist, also bevor die Zufall, wir können, also wie entscheiden wir uns? Jetzt nehmen wir mal so einen Typ, also auf der linken Seite ist er ohne Zufallselement. Was für Entscheidungen können getroffen werden? Is enemy visible? Denken Sie an Half-Life 2. No, dann is enemy audible? Können wir ihn hören? No, na dann passiert nichts. Dann macht diese KI nichts. Wenn er hörbar ist, dann creep. Also dann versuch mal zu schleichen, weil du ihn nicht siehst. Also achte darauf, dass du nicht gesehen wirst und schleiche. Ist der Gegner sichtbar? Yes. Dann kann man sich fragen, is enemy kleiner als 10 Meter away? Ist er irgendwie in der Nähe? Yes, dann attack. Aber nein, also ich sehe ihn, aber er ist nicht so nah dran, dann kann man fragen, ist er on flank, sehe ich ihn seitlich oder nicht? Wenn er on flank ist, dann yes, dann beweg dich, und wenn nicht, also wenn ich ihn gerade sehen kann, attack. Also das in so einer Form könnte die Half-Life 2 KI auch funktionieren, bis auf die, die ja an ihrem Geschützturm stand, die konnte auch auf länger als 10 Meter schießen, und deswegen war da diese Mayonnaise-Dose so schön. Und wenn Sie mit Zufall arbeiten wollen, Sie können ja gucken, bin ich under attack? Yes, dann verteidige. Wenn ich nicht under attack bin, dann flip a coin, also wähle eine Zufallszahl. Das ist so, wirf eine Münze oder in irgendeiner Form, der Computer wählt eine zufällige Zahl. Das kann die aktuelle Uhrzeit sein oder halt irgendein Algorithmus, mit dem man eine Zufallszahl bestimmt. Und wenn es head ist, dann patrouilliere, und wenn es tail ist, stand still. Und das kann man ja einmal pro 10 Sekunden machen und dann entsteht sowas wie nicht unmittelbar vorhersagbares Verhalten, weil ich nicht weiß, wird der gleich patrouillieren oder wird er lieber still stehen bleiben, wird er sich umdrehen oder seine Patrouille fortführen. Und das bringt dann wieder so ein bisschen, gerade in Schleichspielen bringt das so die Frage, wie verhalte ich mich, geht der um die Ecke, geht er nicht um die Ecke, kann ich ihm hinterherlaufen oder soll ich mich besser verstecken. Das, manchmal funktioniert das Verhalten, manchmal nicht. Und häufig reicht es, so ein Zufallselement einzufügen, um den Spieler davon zu überzeugen, dass das eine unglaublich raffinierte KI ist, die halt nicht vorhersagbar wird. Und das können aber so ganz einfache Algorithmen sein, die dahinterstehen, dass man sowas wie glaubwürdiges, weil unberechenbares Verhalten erzeugt. So, und die andere Variante neben den Zustandsbäumen sind den Entscheidungsbäumen sind die Zustandsautomaten, auch State Machine genannt, die heutzutage üblicherweise in KIs verbaut werden. Also die Entscheidungsbäume haben sie in der Regel in Strategiespielen, wo halt sehr, sehr viele Optionen abgewogen werden müssen. Zustandsautomaten kennen Sie aus Fahrkartenautomaten, aus dem Mensa-Automaten da vorne. Also jeder Automat funktioniert so, der ist in einem Zustand oder Ihr Betriebssystem, wenn Sie irgendwelche Fenster aktivieren oder Programme starten wollen, die sind in einem Zustand und warten, dass was passiert. Und sobald etwas, ein Ereignis passiert, also Sie legen Ihre Mensa-Karte rein oder Sie gehen in sein Sichtfeld oder so, dann wird der Zustand gewechselt und abhängig von dem Zustand gibt es verschiedene Verhaltensformen. Da kommen wir aber gleich zu den Dingen, was dann passiert. Also wir gucken uns hier mal wieder so eine typische Wächterfigur an. On guard heißt, sie schaut immer in die Welt, dreht sich vielleicht auch mal um, also guckt nach irgendwelchen visuellen oder auditiven Ereignissen. See small enemy, dann wird gekämpft. Wenn also ein kleiner Feind gesehen wird, wird der Angriff gestartet. Das kann in einem Sturmangriff, also da wird hingelaufen oder man schießt gleich, je nachdem, also können noch ein paar andere Entscheidungen dazwischen liegen. Dann ist man in dem Zustand kämpfen. Wenn der Kampf verloren wird, weil der Gegner vielleicht zu stark ist und die eigene Health wird reduziert, dann run away. Und wenn ich entkommen bin, vielleicht weil ich die Sichtlinie verloren habe oder weil ich seit 10 Sekunden keinen Angriff mehr irgendwie mitbekommen habe, dann gehe ich wieder auf Patrouille, on guard. Und wenn ich gleich on guard bin und ich sehe einen Big Enemy, weil der Gegner da vielleicht mit so einem Mecha ankommt oder mit einem Fahrzeug oder zu fünft oder so, dann kann ich gleich weglaufen. Und das nimmt man dem Computer, also das wird immer hoch angerechnet, wenn Computer eben nicht alleine gegen den Panzer ankämpfen, sondern sich entscheiden, ob es sich lohnt, da jetzt anzugreifen oder nicht, oder ob es sich lohnt, dorthin zu laufen oder nicht. Und das kann man mit solchen State Machines relativ einfach realisieren. Die einzige Frage ist dieser Übergang, See small enemy losing fight. Ab wann gilt es eigentlich als gesehen? Oder ab wann ist ein Gegner groß oder klein? Ab wann bin ich escaped? Ab wann verliere ich einen Kampf? Und das muss man halt in irgendeiner Form quantifizieren können. Ein Gegner ist groß, wenn er mehr als 300 Rüstungspunkte hat oder irgendwas, müssen Sie sich dann ausdenken. Der Enemy ist klein, wenn er nicht größer ist als ich, oder ich verliere den Kampf, wenn ich mehr als 50% meiner Lebenspunkte verloren habe. Das hängt dann wiederum von dem Spiel und von den Konfigurationen ab. Und das wird dann in jedem Zustand, jede Runde abgefragt, also pro Frame wird das abgefragt, hat sich was geändert an meiner Lage und wenn ja, in welchen Zustand wandere ich dann? Das nennt man Zustandsautomat und ist bis heute State of the Art in der KI-Programmierung. Es gibt Alternativen, aber im Grunde genommen verläuft das in dieser Form. Nur sind die Zustandsautomaten etwas komplexer. Also sie haben nicht nur 3 Zustände, sondern 5 oder 7. Ihre Aufgabe ist es aber bei der Entscheidungsanalyse, welche Aktionen kann so eine KI eigentlich ausführen? Also bei Half-Life 2 ist das alles sehr reduziert, aber es gibt ja auch Spiele, wo sie mit den KIs reden können. Also es ist ja nicht immer nur Angriff, Flucht oder Verteidigung, sondern da kommt der Spieler, fragt mich was. Habe ich ihm die Quest schon gegeben? Braucht er ein spezielles Item dafür? Will er mir was verkaufen? Will er mit mir handeln oder Frieden schließen? Also es gibt ja ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten, die so eine KI haben kann. Die müssen Sie aber erst mal rausfinden. Und das ist wieder so ein analytisches Spiel. Sie spielen nicht, um den Level zu bestehen, sondern um rauszufinden, was können die KIs überhaupt machen. Wenn Sie es als Zustandsautomat analysieren wollen, und es nimmt sich nicht. Sie können, wenn Sie es nicht wissen, können Sie KIs immer als Zustandsautomat analysieren. Dann überlegen Sie sich, welche Zustände gibt es eigentlich? In welchen sind die? Oder welche habe ich bislang beobachtet? Wann ändern sich diese Zustände? Was muss ich als Spieler tun oder was muss in der Welt geschehen, dass sich die Zustände ändern? Manchmal reicht es ja, dass ich irgendwo was hinwerfe und dann laufen die dorthin oder so. Oder manchmal muss ich gar nichts machen, manchmal reicht es auch, dass sich zwei von denen treffen und dann reden die miteinander oder so. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie sie auf die Welt reagieren. Oder es wird Abend oder es kommt ein Auto an, selbst wenn sie nur zuschauen und trotzdem ändern sie ihr Verhalten. Dann die Frage, plant dieser Nichtspielercharakter vorausschauend? Vorausschauend wäre zum Beispiel, wenn er sie sieht, dann greift er nicht an, sondern rennt erst mal und holt seine Kumpels. Das machen ja auch einige. Die wissen, aha, wir sind hier zu fünft in dem Level, dann rufe ich erstmal um Hilfe. Oder dann renne ich erstmal nach hinten raus, das machen die auch zum Teil, und sagen, hey, da vorne ist einer, und plötzlich komme ich zu viert wieder. Das ist ganz clever, das läuft in Half-Life 2 läuft das auch so. Wenn sie da einen angreifen, kann es sein, dass der erstmal wegläuft, weil er merkt, okay, Widerstand zu groß, und dann kommt er aber mit drei Leuten oder der drückt auf den Alarmknopf. In manchen Spielen ist das so, dass sie einen Alarm auslösen und dann haben sie plötzlich den Level voller Gegnerfiguren. Und das ist eine Form von Vorausschauung, also wo dann in irgendeiner Form jetzt nicht auf den Moment reagiert, sondern einen zukünftigen Moment im Sinn hat, in seinem Zustand, muss man sagen, wo er sagt, da habe ich dann bessere Karten, da steht die Lage für uns besser. Und richtet er sich auf den Spieler ein? Wie reagiert er eigentlich auf den Spieler? Es gibt ja auch NSCs, die laufen einfach so weiter. Frogger, wenn ich einen Frogger, da sitzt ja dieser Frosch, der über die Straße hüpfen muss, und die Welt kümmert sich so gar nicht um sie. Das ist ja der Witz an dem Spiel. Also sie, wenn sie überfahren werden, dann nur, weil sie im Straßenverkehr zu unvorsichtig waren. Aber da gibt es noch nicht mal was wie, man kann noch nicht mal von KI reden, aber es gibt halt computergesteuerte Figuren. Das wäre so ein Extrem, und in Half-Life 2 ist es sehr anderes Extrem. Ja, er richtet sich sogar nur so auf sie ein, dass er sie sehen muss. Also er muss eine Sichtlinie zu ihrem Kopf haben, damit es irgendwie funktioniert. Im Flow, hier ist vom Diagramm, wenn Sie Flow mal die Gelegenheit haben, das zu spielen, sehr schönes Spiel, da werden die Zustände der KIs durch Farben signalisiert. Es gibt die normalen, da schwimmen sie durch ihre Ursuppe, und sobald sie den Spieler sehen, dann werden sie entweder gelblich oder rötlich oder grünlich, also je nachdem, wie sie einschätzen als Spieler. Entweder haben sie Angst vor ihnen oder sie greifen an. Und das Ziel ist, sie müssen sich so als Einzeller die Nahrungskette hocharbeiten und immer komplexere Organismen vertilgen, um halt irgendwie weiterzukommen. So, und da kann man den Zustandsautomaten der KIs relativ einfach sehen. In anderen Spielen ist es nicht ganz so klar. So, dritter Punkt ist die Bewegung. Bewegungsformen, also Bewegung wäre eine Form der Reaktion. Wir hatten ja gesehen, Angriff und Sammeln oder Handeln und so, das sind alles andere Formen der Aktion. Bewegung ist so das Sichtbarste. Aber für eine vollständige Analyse müssten Sie tatsächlich auch die anderen Handlungen sich anschauen. Ich gucke jetzt mal nur auf Bewegung, weil das auch die komplexesten, nein, nicht die komplexesten, das sind relativ komplexe Algorithmen, die Sie da erwarten, ohne dass Sie die Algorithmen verstehen müssen. Der einfachste ist Pac-Man. Pac-Man ist ganz interessant, weil Pac-Man 1982 rauskam und da gab es keine raffinierten KI-Algorithmen, aber Pac-Man vermittelt den Eindruck, raffiniert zu sein, also diese vier Geister. Und das funktioniert, indem alle Geister immer wissen, wo Pac-Man ist. Also es ist zwar ein Labyrinth, aber sie wissen ja auch immer, wo die Geister sind. Das Labyrinth ist nur ein Hindernis, aber nicht wirklich ein Versteckspiel. Aber Blinky, der Rote, versucht, Pac-Mans Position zu erreichen. Der biegt so ab, dass er immer Pac-Man erwischt. Der ist immer hinter ihnen her. Aber Pinky, der Rosane, versucht, Pac-Man vier Felder voraus abzufangen. Der weiß, in welche Richtung sie gehen. Und sie sehen ja dieses T-Target. Das ist das Ziel, was Pinky versucht zu erreichen. Und das gibt den Eindruck, dass sie von Blinky und Pinky eingekreist werden. Blinky ist hinter ihnen und Pinky immer vor ihnen. Und wenn sie nicht aufpassen, dann kommt der eine, also sie biegen um die Ecke, aber Pinky kommt von vorne und Blinky von hinten und schwupp sind sie erwischt. Das können sie dann auch nicht mehr verhindern, weil halt beide versuchen, letztlich den Punkt vor ihnen zu erreichen. Und Blinky würde dann, Pinky schaltet dann um, wenn sie direkt vor ihnen ist, dann stürzt er sich auch drauf. Das kann man manchmal versuchen, irgendwie abzufangen, aber also nicht jetzt vier Felder vor Pac-Man wäre eine Wand, also wird es irgendwie nach links verschoben. Oder es gibt auch einen Bug, nee, glaube ich, wenn es nach oben geht, dann wird es auch noch nach links verschoben, da können Sie dann eine Pinky irgendwie reinlegen. Und die beiden anderen haben auch so einen Algorithmus, also irgendwie Clyde versucht immer den Weg zu erreichen, der von Blinky über Pac-Man in die andere Richtung geht. Deswegen ist Clyde immer total durchgeknallt. Also man versteht überhaupt nie, wie dieser cyanfarbige läuft, weil der ganz komische Ziele hat. Und wenn Sie das rausfinden, können Sie das gegen die Geister einsetzen. Und es gibt einen Punkt in dem Labyrinth, wenn Sie da hingehen, dann erreicht Sie kein Geist, weil alle versuchen, in die falsche Richtung zu laufen. Aber das können Sie auf dem Pac-Man-Dossier in Ruhe nachlesen. Also das ist so eine Form von Analyse, das ist eigentlich eine Entscheidungsanalyse. Und wie bewegen die sich dann? Es kommt noch dazu, bei Pac-Man gibt es zwei Zustände der Geister. Das ist der Jagd, nee, drei eigentlich. Es gibt den Jagdzustand, dann wollen sie zu Pac-Man oder vier Felder vor Pac-Man. Dann gibt es den Patrouillemodus, da geht jeder Geist in seine Ecke. Und Sie sehen an dem Diagramm, die laufen deswegen immer im Kreis, weil Blinky versucht, zu dem roten Punkt zu kommen. Der ist aber außerhalb des Labyrinths, also läuft er immer im Kreis. Pinky versucht das auch und Inky, das ist der Orangefarbe, der versucht es auch und Clyde auch. Und so hat jeder Geist seine Ecke. Und das merken Sie, dass Sie in dem Patrouillemodus sind, wenn Sie sie in Ruhe lassen und jeder in seiner Ecke kreist. Und dann aber alle, je nach Wiederholung gibt es wieder so Algorithmen, wann die wieder umschalten, die schalten automatisch um in den Jagdmodus. Und dann gibt es noch den dritten Modus, das ist der Flee-Mode, also wenn Sie Ihre Kraftpille da gegessen haben, Ihr Ecstasy eingeworfen, dann rennen alle Geister weg. Das wird auch visualisiert, die werden blau und so, also man hört es auch an der Musik, dass jetzt gerade Sie die Oberhand haben als Pac-Man. Und eine Zeit lang, ich kann mir das alles auch mal zeigen, was rede ich denn hier die ganze Zeit? Das ist vielleicht viel einfacher, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen. Zumindest den Anfang, das ist ja schnell gemacht. Da können Sie die Zustände relativ rasch sehen. Ich hatte Ihnen ja Pac-Man schon mal gezeigt, aber jetzt Pac-Man, wie Sie es noch nie gesehen haben, weil Sie wahrscheinlich noch nie auf sich die Frage gestellt haben, wie eigentlich der Algorithmus der Geister funktioniert. So, jetzt sind Sie im Patrouillenmodus. Sieht man gleich, die lassen Sie ja völlig in Ruhe. Hier ist die Ecke, wo keiner hinkommt. Jetzt können wir uns die mal in Ruhe anschauen. Jetzt sind Sie im Jagdmodus. Also achten Sie auf den Roten, der ja wirklich versucht, Sie zu erreichen. Jetzt kreisen die alle irgendwie so um Pac-Man rum, aber nicht richtig. Und jetzt gehen Sie gleich, man sieht auch gleich, man sieht es den Geister nicht an, aber man sieht es an Ihrem Verhalten. Die drehen auch mitten im Weg plötzlich um, wenn es soweit ist. So, und jetzt gehen Sie wieder zurück. Jetzt sieht man auch, okay, alles klar, jetzt geht wieder jeder in seine Ecke. Und jetzt sind Sie wieder im Jagdmodus und jetzt sind Sie, hört man ja auch, man hört es an der Musik, man sieht es dran und so, die gucken auch so bedeppert. Aber Sie haben halt nur viermal die Möglichkeit, diesen Modus einzuschalten. So, und jetzt sehen Sie, hier sehen Sie, obwohl, ja, mal gucken. Das ist jetzt Pinky und Blinky in Aktion. So, jetzt sind Sie gerade in den Patrouillenmodus gewechselt, die Deppen. Ups. Profis machen mit jeder Pille alle vier Geister. 256 Level lang. Ach so, Sie müssen wissen, die kommen hier nicht runter. Die können diesen Schlauch nicht runtergehen. Das ist eine Forbidden Zone. Also wenn ich hier bin, Edge. Ach doch, gemein, dann kommen sie nicht hoch. So. Mal gucken, ob wir mal uns von Pinky und... Jetzt geht's mir schlecht. So. Es musste ja so kommen. Also, wir haben verschiedene... Achso, jetzt nehme ich mal wieder mein Mikro. Sie haben verschiedene Bewegungsformen, suchen, fliehen, irgendwo ankommen, dann passiert auch was. Also meistens ist am Ende dieser Bewegung eine Zustandsänderung steht an. Ankommen, anpassen und Separation, das sind so, anpassen, align, separation, cohesion sind die drei Formen, wie sich Vogelschwärme irgendwie bewegen. Also sie passen sich immer ihrem Nachbar an, sie versuchen ihren Nachbarn nicht zu treffen, separation, aber in die gleiche Richtung zu fliegen. Und so können sie Fischschwärme, Vogelschwärme, Menschen auf Kirmeschen oder so, oder in, sagen wir mal im Oktoberfest, können sie ganz gut modellieren, indem sie davon ausgehen, man, oder im Straßenverkehr auch, man bleibt irgendwie im Strom, aber man will den Nachbarn nicht treffen, aber man will auch nicht zu weit weg, obwohl im Straßenverkehr ist egal. Man will aber auch nicht zu weit weggehen. Und mit diesen drei Bewegungsformen modellieren sie Ork-Schwärme oder irgendwelche Fischschwärme in Computerspielen auch. Es gibt Verfolgen, Pursue oder Wandern, Rumwandern, so ein bisschen ziellos. Dass jeder von diesen Bewegungsformen hat so seine eigenen Arten, wie man das sehen kann. Das hängt so ein bisschen davon, was ist das Ziel der Bewegung. Feed heißt, ich will so weit wie möglich weg vom Spieler. Also ich mache eine Gerade zwischen mir und dem Spieler und gehe in die andere Richtung. Jagen ist, ich mache eine Gerade zwischen Spieler und mir und gehe in genau seine Richtung. Und verfolgen heißt halt, ich versuche immer hinter ihm herzukommen. Wandern ist so ein bisschen ziellos, meistens im Kreis etc. Das müssen Sie aber rausfinden, welche Bewegungsformen eigentlich in dem Spiel möglich sind. Dann gibt es die physikalischen Simulationen, haben wir ja schon gesehen. Da entstehen Bewegungsformen, die physikalisch vorgegeben sind. Also sie springen irgendwo und dann fallen sie halt erstmal runter. Das gilt auch für eine KI. Manchmal sehr überraschend, dass eine KI gar nicht mitkriegt, dass sie jetzt ins Wasser springt und dann ertrinkt. Also das würde dann also von der Engine im Prinzip, das sind so typische KI-Fehler, oder beim Autofahren, oder na, man sieht das manchmal bei Gegnern, die irgendwo hinlaufen, aber dann fallen sie da runter, weil dann die Physik den Rest übernimmt und eine bestimmte Fallhöhe hat dann Konsequenzen. Aber da haben wir ja in Physik schon drüber gesprochen. Und das ist so der Hauptalgorithmus, der heute benutzt wird. Den müssen Sie nicht so ganz verstehen, aber vielleicht mal gesehen haben, dass es den gibt. Das Problem ist, wenn Sie zu einem bestimmten Ziel wandern wollen, also Sie haben einen Ort und wollen zu einem Ziel, das sehen Sie oben links in dem Diagramm. Also Sie sind unten, sind Sie hier? Ja. Also Sie sind hier unten, bei Case 1, Case 1 sind Sie hier und Sie wollen da hoch. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie gehen so im Zickzack hier immer am Rand entlang. Also Sie gucken immer, Sie optimieren in X-Richtung, dann wieder in Y, XY. Das ist die eine Variante, die sieht aber nicht besonders hübsch aus. Die andere Variante ist, Sie gehen hoch und dann gehen Sie einmal schräg und dann gehen Sie geradeaus weiter. Das funktioniert, ist aber naja, die Frage, was man sehen kann. Bei alten Spielen sieht man dieses typische Zickzack-Manöver und bei neueren Spielen sieht man eine bessere Diagonale. Und hier haben Sie andere Varianten, auch hier geht es, Sie können so laufen, auch so im Case 3, oder Sie gehen die gepunktete Linie entlang, das wäre die kürzeste, und das muss man rausfinden. Viel schwieriger wird es aber, wenn Hindernisse im Weg sind. Also jetzt sehen wir hier unten diese drei farbigen, Sie sind das Grüne am grünen Ort und Sie wollen zu einem roten Ort und das Blaue ist im Weg. Es gibt 8 Möglichkeiten, in die Sie gehen können. Welche nehmen Sie? Wenn Sie dumme Algorithmen, wie man es früher macht, Sie wollen es von grün nach rot und laufen einfach geradeaus und bleiben an der Wand kleben. Das kann man in alten Spielen beobachten. Das ist manchmal auch gewünscht, also manchmal will man das machen. Ich zeige Ihnen mal so ein Spiel, Gauntlet wäre so eins. Das können Sie jetzt im Netz sich anschauen. Also Gauntlet ist, haben Sie bestimmt, wenn Sie es in der Klassikervorlesung gesehen haben, so ein frühes Action-Adventure. Sie sehen hier, das sind diese Geister. Sie sehen aber die anderen Geister hinter der Wand. Die wollen einfach zu Ihnen. Aber das klappt halt nicht. Dumm. Hier sehen Sie auch, so, jetzt kann ich hier den Schlüssel holen und hier rein. Und das Spiel, also das basiert halt darauf, dass Sie viele Gegner haben und da müssen Sie irgendwie damit umgehen. So, und jetzt wissen Sie, wenn ich den Schlüssel habe, können Sie aber sich vorstellen, was jetzt passieren wird, wenn ich hier durch diese Tür gehe. Die wollen ja alle zu mir. Also man hat so einen richtigen Tross, weil die haben halt auch, es gibt so Spawner und Infinite Spawner und da kommen so viele raus, die auf den Bildschirm passen. Und wenn Sie das eine Zeit lang mitmachen, dann ist der Bildschirm, also der wird aber auch erst aktiv, wenn Sie ihn sehen. Also in dem Fall kommen jetzt nicht mehr dazu, aber es kann sein, dass der ganze Bildschirm voll wird, wenn Sie das richtig eintakten. Ja, es wäre also so eine richtig strunzdumme KI, die hat keinen A-Star, die gibt es erst seit den 90ern, kann der implementiert werden, weil der doch recht intensiver ist. Und was Sie hier machen, Sie sind immer noch der Grüne und wollen zum Roten und es gibt diese blaue Wand dazwischen. Und was Sie nun machen, Sie rechnen für alle 8 Möglichkeiten aus, wie weit ist das von meinem Ziel entfernt. Und dann sehen, das wird dann gewichtet. Und dann sieht man schon drumherum, das ist nicht so spannend. Also hier werde ich vermutlich nicht zum Ziel kommen. Besser ist es, hier unten rum zu laufen. Dann bin ich beim nächsten Punkt, dann nehme ich mir den nächstbesten raus und sage, okay, unten rechts, der ist ganz gut, oder hier rechts. Das sind so diese drei hier, sind die am besten gewichtetsten. Und dann gehe ich unten rum und irgendwann, jetzt könnte ich oben oder unten rum gehen, aber es ist halt in einer Richtung wird zuerst gesucht und dann findet man einen Weg um das Hindernis herum. Und das dauert eine Zeit und irgendwann habe ich den einen Weg zum roten Punkt gefunden und der wird dann genommen. Also man guckt sich nicht alle Wege an und obenrum wäre genauso gut, sondern man geht irgendeinen, der zum Ziel führt, aber er führt auch um das Hindernis herum. So, und das ist der sogenannte A-Star, weil man sich immer so sternförmig von seinem Startpunkt aus, also man sucht sternförmig und nimmt dann den nächsten Punkt, der ein bisschen besser ist als der vorherige. Und man konnte beweisen, dass dieser Algorithmus vollständig ist. Also falls eine Lösung existiert, wird sie auch gefunden. Wenn es einen Weg von grün nach rot gibt und sei es auch hintenrum und über Bäume und so, er wird auf jeden Fall gefunden. Diese Lösung ist dann optimal. Es wird immer die optimale Lösung gefunden. Die kürzeste oder die mit dem geringsten Ressourcenverbrauch. Also wie auch immer Sie die Entfernung gewichten. Sie können ja auch sagen, das kennen Sie vielleicht vom Fahren. Mit dem Bus dauert es eine halbe Stunde, mit dem Fahrrad nur 20 Minuten, aber das Fahrrad ist anstrengender. Und dann können Sie selber gewichten, ist Ihnen die Zeit oder die Anstrengung mehr wert. So, und das kann man hier auch machen. Es geht nicht immer nur um die kürzeste Entfernung, sondern manchmal auch um den Verbrauch der Ressourcen oder was auch immer da eine Rolle spielt. So, und wenn Sie diese Gewichtung haben und es eine optimale Lösung gibt, dann wird die gefunden. Gibt es mehrere optimale Lösungen, in dem Fall könnten Sie oben oder unten rumgehen, das wäre die gleiche Entfernung. Dann wird eine davon gefunden und je nachdem, in welche Richtung Sie zuerst suchen. Wenn Sie im Uhrzeigersinn suchen, ausgehend von Ihrer rechten Seite, dann geht man eher unten rum. Wenn Sie gegen Uhrzeigersinn suchen, ausgehend von der rechten Seite, dann gehen Sie eher oben rum. Das kann man rausfinden, wenn man also lange Theorie craftet, wie rum das implementiert ist. Aber man kann schon mal sehen, wie reagiert die KI auf Hindernisse. Und er ist optimal effizient. Es gibt keinen anderen Algorithmus, der die Lösung, die optimale Unterverwendung der gleichen Heuristik schneller findet. Also es gibt andere Wegfindungsalgorithmen, aber wer genauso vorgeht wie der A-Star, das ist einfach das Beste, was Sie kriegen können. Und das hat dazu geführt, dass es heute eigentlich, also es gibt Bibliotheken und da sagen Sie, finde den Weg von da nach da, geh A-Star und dann ist alles klar. Also heutige KIs laufen alle irgendwie gleich, weil sie alle irgendwie auf A-Star laufen, die allermeisten, muss man sagen. Jetzt ist noch die Frage, wir haben nicht immer so ein schönes Schachbrett wie hier. Also Sie haben ja hier eine gewisse Anzahl von Punkten, an denen wir uns bewegen können. Das ist was anderes, wenn Sie Continuous Environment, Sie erinnern sich, Continuous und Tiled Environment. Wenn Sie ein Continuous Environment haben, was heute auch üblich ist, können Sie sich ja nicht für jeden Pixel so ein Feld, also das wird ja viel zu aufwendig sein, wenn ich irgendwie 8000 Pixel überschreiten muss zwischen mir und dort drüben, der A-Star wäre zu kompliziert. Also arbeitet man nicht mit der Topologie des Levels, sondern mit den sogenannten Waypoints. Waypoints sind unsichtbare Objekte, die Sie im Level platzieren, und zwar von Hand in der Regel, manchmal auch automatisiert. Und die KIs berechnen ihre Wege entlang dieser Waypoint-Mesh. Also es ist so ein Netz aus Waypoints, die auch miteinander verbunden sind. Und eine Verbindung heißt, ich kann von diesem Wegpunkt zu einem anderen Wegpunkt gehen. Aber wenn ich von links hier in dem mittleren Bild unten, wenn ich von links nach rechts will, muss ich den Weg über irgendwelche anderen Waypoints berechnen. Und die Berechnung erfolgt üblicherweise mit dem A-Star. Also Sie gehen davon aus, dass Sie von jetzt hier diese gelbe Linie, Sie wollen von A nach B gehen und da soll Ihnen A-Star berechnen, welches ist der kürzeste Weg durch meine Waypoint-Mesh, also nicht durch den Level, sondern durch diese Waypoints, den ich gehen kann. Und der wird, und jeder, wo es dann keine Hindernisse gibt oder keine Bedrohungen oder tolle Ressourcen liegen oder ich wenig klettern muss oder kaum springen muss, etc. Das sehen Sie oben auch in World of Warcraft, das ist auch so ein Waypoint-Mesh. Also wenn Sie durch dieses Tor wollen, müssen Sie erstmal die Brücke, dann biegen Sie ab und gehen hier rein. Da gibt es einen schönen YouTube-Film, den wir uns nicht ganz anschauen, aber der ist allerliebst. Ist so ein bisschen schadenfroh, weil es immer leichter ist, die Fehler zu finden als die guten Dinge, aber man sieht Algorithmen bei der Arbeit, wenn man ihre Fehler sieht. Also hier gibt es verschiedene Spiele, das ist glaube ich Oblivion hier, in denen die KI versucht, sie zu erreichen, aber das Problem ist, die Waypoint-Mesh ist nicht vernünftig aufgesetzt worden. So, der rennt jetzt immer, Sie sehen ihn ja unten am Schatten, der rennt jetzt immer hinter der Säule. Der hat aber nicht mitbekommen, dass sie höher stehen. Also glaubt er könne sie erreichen, wenn er noch ein bisschen weiterläuft, aber er bemüht sich überhaupt nicht hochzukommen. Das ist Alpha Prime und hier wurde versäumt zwischen der Kiste und dem Weiterlaufen einen Waypoint zu setzen, sodass dieser Roboter versucht, immer an dieser Kiste vorbeizulaufen, aber er kann es nicht, weil da kein Waypoint ist, auch wenn der Durchgang im Level offen ist. Hier greift er sie an und kaum gehen sie runter, wurde wieder vergessen, eine Waypoint-Mesh zu setzen. Jetzt muss er hinten rumlaufen auf A-Star, um dieses Hindernis des Felsens zu umgehen. Und jetzt kommt er wieder an. Und jetzt gehen sie wieder hoch. So, und jetzt kommt er wieder nicht entlang. Jetzt muss er wieder außen rumlaufen. Und das können sie auch, also da gibt es natürlich, also jedes Spiel hat dann gleich so seine hämischen YouTube-Videos in den Glitches oder KI-Problemen. Oder hier haben wir auch was Schönes. Der möchte hier hoch, ist auch Oblivion. Oblivion ist berüchtigt für seine Buggy-KI. Nee, also der kommt da nicht hoch, weil man vergessen hat, also man hat ja gesagt, da kann niemand hoch. Und na, also hier ist World of Warcraft. Da wurden die Waypoint-Meshes gesetzt und danach hat der Level-Designer nochmal was gemacht. Und einfach nochmal so ein Ding in die Mitte gesetzt, aber vergessen, dass also man da eigentlich gar nicht durchlaufen kann. Wenn es über Waypoints läuft, also wie World of Warcraft arbeitet, weiß ich gar nicht. Es kann auch sein, dass einfach die Kollisionsabfrage nicht richtig funktioniert. Hier ist wieder so ein typisches, also was wir eben bei dem Panther gesehen hatten, ganz ähnlich. Auch hier muss der arme Gorilla immer über die Brücke laufen, weil er nicht aus dem Fluss steigen kann. Und der kann auch nicht von dieser Stelle in den Fluss rein. Also er ist noch in Attack-Mode, sieht man ja gleich, sieht man eine Animation und auch, dass er sehr zielstrebig auf den Spieler losgeht, aber halt zielstrebig nur von dort, von wo er laufen kann. Okay, und der, also es ist auch ein bisschen, wie gesagt, hämisch zusammengeschnitten hier in World of Warcraft, keine Besserung in Sicht. Das kennen Sie auch, dass Sie dann an irgendwelchen Hindernissen, also die rennen da rein, aber man hat eben wieder vergessen, dass sie an der Topologie der Gegenstände hängen bleiben können, weil die Kollisionserkennung der Physik-Engine ist eine andere als die Wegberechnung der KI-Engine. Und der arme Kerl läuft immer noch und so. Das meine ich mit hämisch zusammengeschnitten. Sobald sie also in sein Schussfeld kommt, schießt er auch. Aber ansonsten versucht er erst, sein Ziel ist erstmal bis zum nächsten Punkt und wir erstmal bis dahin kommen und dann machen wir weiter. Und dann entstehen solche Effekte. Also das können Sie, aber da gibt es eine Menge Videos, die im Grunde genommen so KI-Defaults, es gibt auch eine schöne Webseite, zeige, habe ich Ihnen hinten noch dran gehängt, so die gängigen KI-Probleme, da kann man das sehen. Was heutzutage üblich ist, sind weniger Waypoints als Navigation Mesh, das ist so eine Fortsetzung, da navigieren Sie nicht von Punkt zu Punkt, sondern von Polygon zu Polygon und damit haben Sie die Möglichkeit, auch Hindernisse, die auf Ihrem Waypoint liegen, zu umgehen. Mal schauen, ob ich Ihnen das hier noch zeigen kann. Fixing Pathfinding, da ist auch dieser Film her. Hier haben Sie das. Also mit einem Waypoint entsteht das, mit einem Navigation Mesh wäre das die Möglichkeit. Mal schauen, ob wir das sehen. Hier, wenn Sie hier ein Crate auf den, also irgendwie eine Box auf die Brücke legen, das ist jetzt weiter unten auf dieser Website, dann käme die Figur hier nicht vorbei, weil die auf Ihrem Waypoint Mesh liegt. Wenn Sie aber Navigation Mesh haben und keinen Waypoints, dann können Sie einfach drumherum, weil Sie sich innerhalb dieses grünen Bereichs bewegen können. Und damit hat man viele Probleme, die Waypoint-Navigation hat man damit umgangen. Also es gibt eine viel freiere Möglichkeit, sich zu bewegen, weil man sagt, ich will immer von einem Polygon meines Meshes in das nächste gehen. Also wenn Sie das interessiert, und das brauchen Sie für die Klausur nicht, aber wenn Sie das mal so interessiert, gibt es im Internet schon einige Quellen, wo Sie sich mit Navigationsalgorithmen, insbesondere Wegfindung, beschäftigen können. Das ist zum Teil auch in die Engines implementiert, also Unity hat Waypoint Meshes, ich glaube auch schon Navigation Meshes in der Pro-Version drin. Ansonsten kann man das auch von Hand nach implementieren. So, und was die andere Variante, wie Sie sich bewegen lassen können, sind Skripte. Also Sie skripten einfach und Skript heißt, wie man es aus dem Film kennt, ich choreografiere genau vor, wie die Dinge sich bewegen sollen. Und die KI wirkt unglaublich clever, weil sie an dem Zeitpunkt, wo ich reinkomme, dann wird irgendwie ganz raffiniert um das Haus drum rumgelaufen und Stellung bezogen auf dem Dach. Das berechnet die überhaupt nicht, sondern man hat dann gesagt, wenn der Spieler in diese Trigger-Zone kommt, dann wird dieses Skript einfach abgespielt. Das sah man in Galaga, also Galaga ist ja die Fortsetzung von, nicht die Fortsetzung, aber die Spiritual Successor von Space Invaders. Ich glaube gar nicht, dass ich Ihnen das schon mal gezeigt habe. So, jetzt mal gucken. So, was Sie hier haben, im Gegensatz zu Space Invaders, also es ist ein reiner Vertical Shoot'em Up, aber Sie sehen hier schon die tollen Formationsflüge der Außerirdischen, die sich erstmal zu ihrem Geschwader gruppieren müssen. In der Zeit können Sie natürlich schon mal fleißig irgendwie dazwischenhaken. Die kommen da nicht runter wie bei Space Invaders, aber sie greifen halt ständig in Formationen an. Und diese Formationen sind jetzt keineswegs besonders clever, sie sind halt durchgeskriptet. Das sieht man hier auch schon. Aber die sind halt so geskriptet, dass man weiß, okay, wenn die hier starten, dann wird hier geschossen, damit der Spieler in die Mitte geht und dann, oder jetzt sozusagen kommt er in die Mitte, dann geht er an den Rand und dann kommt das nächste Geschwader, was ich jetzt schon aus dem Spiel genommen habe, und schießt dann den Rand. Und dann entsteht auch hier das Gefühl, es sei besonders clever irgendwie auf sie eingerichtet, aber man weiß einfach, wie der Spieler reagieren wird oder man vermutet es und skriptet entsprechend so, jetzt, ne, er wird sich hier an den Rand geben, also ein gezielter Schuss und schwupps ist er reingelegt. Das funktioniert bei Gallagher, also da ahnt man schon, dass solche Formationen irgendwie vorgesehen sind. Bei Far Cry oder Crysis sieht man es nicht unbedingt. Sie sehen hier aus dem Level diese gelben Anker im Level-Design. Diese gelben Anker, das sind so typische Waypoints, die eine bestimmte Richtung weisen. Und die wiederum werden dann von den Bewegungsskripten gesagt, geh jetzt, renn zu dem Wegpunkt, renn zu dem Wegpunkt, jetzt rennst du da rein. Ähnlich wie man das von einem Filmskript, na eher so einem Animationsfilmskript erwarten würde, sodass sie auch hier testen können, wann wird welches Skript ausgelöst und wie reagiert die Figur entsprechend darauf. Und auch hier kann man sagen, ein Großteil der KI heutzutage in Spielen, besonders die, die so clever wird, ist geskriptet. Ist also gar nicht eine Entscheidung aus dem Stand, sondern ich weiß, wenn der Spieler an die Stelle kommt, dann können die den auch sehen und dann schicke ich meine Leute in Position und erst dann übernehmen sie wieder, also übernimmt die KI-Engine wieder und dann wird auf den Spieler gezielt. Aber die Absprache der KIs untereinander ist gar keine Absprache, sondern jeder läuft auf seinen Posten und von dort aus wird dann halt agiert. Bei Rennspielen ist es so ein Spezialfall, das ist nicht geskriptet, aber die Rennspiele haben eine sogenannte Racing Line, die sie als, wenn sie Rennspiele lernen wollen, können sie sich die auch anzeigen lassen auf dem Boden. Und die sagt einfach, ab wann wird beschleunigt, wo wird gebremst und in welche Richtung wird gelenkt. Und die gegnerischen Autos versuchen immer möglichst dicht an dieser Racing Line zu bleiben. Das Ganze aber mit dieser Gummiband-KI, also außer bei den Simulatoren, da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, also bei diesen ganzen Kartspielen, wenn sie einmal gegen die Wand fahren, hätten sie eigentlich keine Chance mehr, wieder vorne aufzuschließen, wenn die optimal auf ihrer Racing-Line entlangfahren. Was hier der Computer macht, er verlangsamt alle Fahrer, bis sie wieder in die Nähe kommen, wie so ein Gummiband. Je weiter sie wechseln, desto langsamer wird das da vorne. Und sobald sie aufholen, fahren die wieder ganz normal. Wenn sie bei ihnen bei sind, dann versuchen sie, sie einzuholen. Und sobald sie sie überholen, fahren die so optimal, wie sie können. Aber damit sie nicht völlig aus dem Spiel sind, nur weil sie einmal in der Kurve falsch abgebogen sind. So, und wenn sie es schaffen, so einen Wagen aus der Strecke zu rammen und das Spiel dann noch nicht zu Ende ist, weil es eine Simulation ist, versucht halt der Computer auch hier wieder auf die Strecke zu kommen, zu seiner Racing Line und von dort aus dann weiterzufahren. Aber die Racing Line ist dann wichtig, weil sie sonst durch die Fliehkraft aus der Kurve getragen würden. Nicht nur zu wissen, wie sie optimal die Kurven anschneiden, sondern auch, wann sie bremsen, wie stark sie bremsen, ab wann sie wieder beschleunigen und ab wo dann im Grunde genommen der Höhepunkt erreicht ist, dass sie wieder in die Bremsen treten können. Also das ist eine Form, das ist kein Skript, aber auf jedem Punkt der Strecke weiß die KI, wie sie sich hier zu verhalten hat und im Grunde genommen auch alle gleich. Es hängt hier wieder ein bisschen von dem Auto ab, also manche bremsen schneller, manche beschleunigen langsamer, sodass die Racing Line für jedes Auto ein bisschen unterschiedlich aussehen kann. Und da sehen Sie auch hier wieder die Qualität der Spiele, hat die für unterschiedliche Fahrzeuge unterschiedliche Racing Lines oder versuchen alle, sich an so einer mittleren Rennlinie entlang zu orientieren. Also die Analyse der Bewegung, schon mal die Frage, ist die individuell oder in Gruppen? Und individuell heißt, es können zwar mehrere KIs sein, aber jeder arbeitet für sich, so in Gauntlet auch, da drängeln alle direkt zu ihm, die können halt nicht an der gleichen, also sie können sich nicht übereinander legen wie in anderen Spielen, aber jedem Geist sind die anderen Geister erstmal egal. Und es gibt andere Spiele, wo wirklich die einen suchen Deckung, die anderen suchen Hilfe, die dritten feuern und der vierte versucht von hinten rum an ihre Position zu kommen. Da gibt es eine Form von Absprache, die kann geskriptet sein, die kann je nach in Abhängigkeit der Anzahl der KIs, die noch auf dem Feld sein, passieren. Ja, aber da muss man ganz anders vorgehen, wenn die Bewegung in Gruppen geschieht bzw. abgesprochen wird. Wird die Bewegung von anderen beeinflusst, also orientieren sich KIs aneinander Oder wird die von Ihnen beeinflusst oder läuft die Bewegung immer so ab? Das wäre dann bei so einem Skript so ein Ding. Also da können Sie sich in den Weg stellen, dann läuft der halt an Ihnen entlang weiter oder bleibt höchstens stehen. Aber wie sieht diese Beeinflussung aus? Müssen die AIs, also KIs, den Weg selber bestimmen oder folgen sie festen Pfaden? Und das heißt, also gerade bei Leveln, die Sie gestalten können, wo Sie irgendwelche Hindernisse in den Weg legen können oder Hindernisse weglegen können oder wo Sie selber erstmal Blöcke setzen müssen, damit Sie weiterklettern, kann die KI darauf reagieren oder läuft die nur den Wegen entlang, die für Sie vorgesehen sind? Ist es eine realistische Wanderbewegung oder gibt es sowas wie Spielzüge, wo man sehen kann, dass hier der Computer was vorausplant und dann seinen Zug ausführt? Oder ist es eben immer so geradlinig auf das Ziel zu? Gibt es auch noch eine physikalische Simulation, die bei der Bewegung berücksichtigt werden muss, zum Beispiel bei Fahrzeugen? Dann gibt es das Ziel, auf der Racing Line zu bleiben, aber was passiert, wenn die Racing Line durchbrochen wird? Meistens ja physikalisch, weil irgendjemand ihn gerammt hat und dann dreht sich das Auto. Wie reagiert es eigentlich darauf? Also das sind solche Fragen, die Sie sich stellen können, wenn Sie Bewegung von KIs analysieren wollen. So, na, das vierte Kapitel wäre Taktik, aber ich denke, in der Klausur werde ich Ihnen kein Taktikspiel präsentieren. Schon allein deswegen, weil Taktikanalysen kompliziert sind und es lange braucht, bis Sie sowas wie Taktikalgorithmen überhaupt analysieren können. Also eine Bewegung sieht man relativ schnell. Taktisches Verhalten braucht mehrere Spiele. Und das wäre unfair, Ihnen so ein Spiel zu präsentieren, wo das zentrales Merkmal ist, aber Sie gar keine Chance haben, das wirklich rauszufinden. Aber unabhängig von Klausuren lernt man ja auch fürs Spielerleben. Deswegen erkläre ich Ihnen so ein paar Dinge hier. Taktik heißt eine kurzfristige Entscheidung unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen. Also im Gegensatz zu Strategie, was eher auf langfristige Entscheidungen abzielt. Was Sie hier machen können im Level wiederum, Sie bringen einige Waypoints unter, die Sie auch noch gewichten. Also Sie sagen, an diesem Waypoint habe ich einen Shadow oder Cover. Also hier kann man sich gut verstecken. Also Sie sagen nicht einfach, hier ist ein Waypoint, da kannst du hingehen, sondern wenn du zu dem Waypoint gehst, dann findest du hier was. So, und jetzt habe ich wieder hier einen Entscheidungsbaum. Do I have ammo? Habe ich Munition? Ja. Can I see enemy? Yes. Is there cover nearby? Yes. Take cover. Also wenn ich den Gegner angreifen will und ich habe Munition und ich sehe ihn, dann verstecke ich mich. Ist kein Cover nebenbei? Nein, dann greife ich einfach nur so an. Kann ich den Feind sehen und habe ich Munition? Habe ich Munition? Ja, kann ich den Feind sehen? Nein, dann Hunt Enemy. Und habe ich Munition? Nein. Ist der Cover nearby? Yes, take cover. Ich verstecke mich auch, wenn ich keine Munition habe. Und wenn ich keine Munition habe und es ist kein Cover da, dann reloade ich. Also das sind so Dinge. Und wie finde ich take cover? Na, geh zu dem nächsten Waypoint, der sagt cover. Das wären solche Entscheidungen, die man hier treffen kann. Eine taktische Analyse ist noch komplizierter. Durch sogenannte Influence Maps, also gerade auf Maps, die sich verändern können, weil der Gegner vorrückt oder es gibt Ressourcen, die sich erschließen oder irgendetwas passiert, was die Map ändert, dann muss tatsächlich das gesamte Spielfeld, wird hier in solche, wie bei Brettspielen auch, in so Felder eingezeigt, der gesamte Level, der jetzt gerade, also vielleicht der Raum, in dem man ist, wird gewichtet. Also gerade bei, sagen wir auch so, Real-Time-Tactic oder Real-Time-Strategy-Games geschieht es ständig, dass der Level gewichtet wird, je nachdem, wo ist der Gegner, Front, Nachhut, Flanke. Also es wird irgendein Kriegssimulator sein, dass einfach geguckt wird, wenn ich dorthin ziehe, wie stehe ich dann? Und die Front verläuft da, wo die Werte von meiner Seite positiv zu meiner Seite aus negativ verlaufen. Also wenn ich von hier nach in diesen roten Bereich gehe, dann habe ich Nachteile zu befürchten. Ich kann bis hierhin laufen und habe noch eine ganz gute Position. Die Kunst besteht natürlich darin, den Algorithmus zu finden, der diese Gewichtung vornimmt. Und da unterscheiden sich dann auch die unterschiedlichen Strategiespiele oder Taktikspiele, ob die Gewichtung was taugt oder nicht. Hier sehen Sie es mal visualisiert. Blaues und rotes Territorium. Wo kann man hingehen, wo lohnt es sich nicht hinzugehen. Aber auch hier gilt, viele taktische Entscheidungen laufen ereignisgesteuert ab. Sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt, wird das taktische Skript abgespielt. Auch hier gilt, Taktik wird häufig geskriptet, eben was ich bei Far Cry schon oder Crysis schon gesagt hatte, bei diesen Cry-Engine-Spielen, dass dort so viele Skripte ablaufen und wenn da die KIs sich untereinander absprechen oder Entscheidungen treffen, dann war das von Anfang an so ausgemacht. Und wenn Sie den aus dem Spiel nehmen, der sich um Verstärkung kümmert, dann gibt es halt keine Verstärkung, dann übernimmt das kein anderer. Eine Taktikanalyse wäre dann, wie viele Daten von der Umwelt sind erforderlich, um hier taktisch zu agieren. Welche Daten werden überhaupt ausgewertet? Auf welche greife ich zu? Wie wird die Gewichtung vorgenommen etc.? Und ist eine Kooperation der Nichtspielercharaktere nötig und möglich? Es gibt durchaus auch Taktikskripte, das hängt von der Position der KIs ab, wie die sich verhalten, aber die sind überhaupt nicht kooperativ zueinander. Es sieht nur so aus, weil die einen verstecken sich, die anderen greifen an, aber die einen standen halt in der Nähe des Verstecks und die anderen nicht. So, zusammenfassend, KI-Analysen für das Weltinterface habe ich alle Fragen nochmal zusammengestellt. Und noch einen Link über Bugs Caught on Tape. Hier sehen Sie nochmal den Half-Life 2 Bug, diesmal halt mit einem Stahlfass. AI can't see until seen. Wie in Hitman werden sie irgendwie verfolgt, solange bis sie sich umziehen. Also da ist irgend so ein Gärtner hinter ihnen her, der auch ständig sie irgendwie schlagen will. Bis sie... Achso, stopp. So, und jetzt rennt der rennt hinter ihnen her. Hier haben sie ja irgendwie ihre letzten Opfer umgebracht. Der schlägt sie nach. Jetzt ziehen sie sich vor seinen Augen um und jetzt hört er sofort auf. Geht in Sicherheit. Rennt jetzt aber auch hinter ihnen her. Und jetzt glaubt er auch nicht mehr, dass sie Hitman sind, sondern irgendein Passant. Und sagt, hier ist jemand in der Nähe. Hier ist ein Böser in der Nähe, verstecken Sie sich. So, das ist so ein typisches KI-Ding, weil die KI nur darauf reagiert, in welchem Zustand ist irgendwie Hitman. Wenn er sich umzieht, dann ist es ein ganz anderer. Sie müssen nur einen Hut aufsetzen und schon werden Sie von niemandem mehr erkannt. Das steht so ein bisschen, also ist so ein bisschen Immersion Breaking im Vergleich. Man bemüht sich ja um echte Grafik, aber echte Intelligenz ist halt nicht immer drin. Und das wird auf dem Artikel aber nett beschrieben, Symptom, was könnte man tun, um das zu verhindern, wenn sie das in ihrem Spiel machen wollen. Oder hier in GTA können die Cops nicht schwimmen, sie springen zwar ihnen hinterher, aber sie sterben alle immer so, falls sie ins Wasser springen. Und sofort ertrinken sie. Also das sind so, genau, also das, oder hier, der sucht jetzt Cover, aber dummerweise neben dem brennenden Explosivfass. Also das sind so Dinge, auch hier wird einfach im Waypoint gewichten wurde und ist irgendwas schiefgelaufen. Also da sehen Sie hier so ein Dutzend hier, die Standing Still is a strategy in FIFA. Warum auch immer, aber irgendwie hat der eine falsche Entscheidung getroffen und meint, er müsse sich gerade nicht bewegen. Voll realistisch, genau. Also das ist auch so eine KI, die man braucht. Oder hier laufen die durchs Wasser, weil der kürzeste Weg halt eine gerade Linie ist, aber die ist viel komplizierter, also die ist viel ressourcenintensiver, da durchzulaufen, als einfach außenrum. Weil er picknickt hier noch in Ruhe und wenn er dann irgendwie so weit ist, sagt er, jetzt laufe ich auch mal los, weil ich dann bei meiner Truppe wieder bin. Weil einfach wieder nicht geguckt wurde, liegt was im Weg, sondern straight ahead. Es ist möglich, da durchzulaufen, aber es wird nicht die Umgebung gewichtet. Und noch irgendwas Wichtiges, Moonwalking, also Who's Your Enemy, also können Sie sich so ein paar Dinge mal anschauen. Drowning on Land, auch hier wird wieder, da war wahrscheinlich eine falsche, also es ist irgendwie Wasser in der Nähe, also glaubt dieses Tier sei irgendwie am Wasser und versucht erstmal das Wasser zu verlassen, aber es ist halt gleichzeitig an Land. Also das sind solche KI-Glitches, die man aber dann versteht, wenn man die Algorithmen kennt, auf denen so eine KI aufsetzt und einfach weiß, okay, das ist irgendwie ein Mesh-Fehler oder ein Waypoint-Fehler oder eine Gewichtungsfehler oder vielleicht ohne A-Star, sondern mit einem anderen Straight-Ahead-Algorithmus programmiert. Computer sind halt dumm, aber schnell und damit sie klüger werden, brauchen sie Algorithmen. Und die wachsen nicht in dem Maße mit wie die Computergrafik, muss man auch sagen. Also die Grafik wird viel besser als die KI der Computer, Nichtspielercharaktere. Aber wir lassen uns überraschen, dass vielleicht auf den neuen Konsolen gibt es ja vielleicht auch mal einen Sprung in der KI. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, wenn es keine Fragen gibt. Da gibt es ja nie, wenn Sie Fragen haben, kommt ja nach vorne. Und um 11:15 geht es dann weiter mit dem historischen Teil.